Ich will mal was, ein paar Takte dazu sagen, zu dem sachlichen Gehalt dieser Diagnose. Die ist nämlich Quatsch, einerseits. Andererseits kann man der schon entnehmen, worum es da geht. Wenn man nämlich fragt, was sollen denn die Staaten da eigentlich versäumt haben und sich mal anschaut, rückblickend, was die EU-Staaten, vor allen Dingen die Peripheriestaaten, in den letzten 10 Jahren so in ihrem Land und mit ihren Ressourcen angestellt haben, dann muss man sagen, da kann man von Versäumnis eigentlich hinten und vorne nichts entdecken. Mit dem Beitrag zum Euro wollten diese Staaten wie Deutschland zu einem erfolgreichen Kapitalstandort aufsteigen. Das waren sie ja weitgehend alle noch gar nicht. Und diesem Zweck haben sie ihre nationalen Ressourcen unterworfen und haben sie zum Teil erstmalig überhaupt mit dem Auftrag konfrontiert, ein Mittel für private Geldanlage zu sein. Und diese Konkurrenz sind diese Staaten, wie das übrigens immer so ist in der Staatenkonkurrenz, mit den Ressourcen eingetreten, die sie hatten. Eine eher bescheidene Kapitalmacht, viel kleine Industrie und Landwirtschaft, und Völker, die in weiten Teilen noch gar nicht zu einer ordnungsgemäß funktionierenden Arbeiterklasse fürs Kapital hergerichtet waren. Und die sind mit ihrer ganzen Macht auf diese Standortfaktoren losgegangen und haben sie in der Tat mit Hilfe von Eurokredit zur Quelle von Kapital hergerichtet. Sie haben ihre nationalen Quellen, Landwirtschaft, Industrie und so fort, dem Vergleich mit den Quellen der wirtschaftsmächtigen EU-Staaten Deutschland und Frankreich ausgesetzt und sie haben sie unter diesem Maßstab neu organisiert. Sie haben ganze Abteilungen der nationalen Wirtschaft platt gemacht. Sie haben neue geschaffen, sie haben Staatsfirmen privatisiert und so weiter. Und dabei haben sie, man denke, wie kann man nur, die negativen Wirkungen dieses Programms auf den Lebensunterhalt ihrer Völker in Rechnung gestellt. Sie haben ihre nationalen Wirtschaft dem Vergleich ausgesetzt und haben sich zugleich auf den Standpunkt gestellt, und damit das nicht gleich zum totalen Ruin ganzer Abteilung ihres Volks führt, dass es ein Ruin für manche Teile davon herbeiführt, haben sie schon gewusst, dass dem beugen wir mit der Einrichtung sozialstaatlicher Maßnahmen ein Stück weit vor. Und zum Teil haben sie das ja auch sowieso nur dann und deshalb gemacht, weil die Gewerkschaften in den Ländern sich entsprechend auf die Hinterbeine gestellt haben und die Staaten, die Gewerkschaften bei dem Programm im Boot haben wollten. Und dann liest man zum Beispiel folgende Sachen in der Zeitung und ist einerseits ein bisschen erschüttert über den Zynismus, der dort zum Ausdruck kommt, und denkt andererseits, na gut, dann lernt man ja mal erfolgreich, worum es eigentlich bei dieser zweiten Runde Kapitalisierung dieser Länder eigentlich geht. Man hört zum Beispiel, in Italien gehen die Leute alle so fürchterlich früh in Rente. Und dann liest man die Geschichte von einem italienischen Eisenbahner, der wegen der Privatisierung seines Betriebs seinen lebenslangen Job verliert und mit 45 in Rente geht. Und das wird jetzt angeprangert als, das ist ja kein Wunder, dass aus dem Staat nichts wird, wenn er den Menschen nicht gleich auf Sozialhilfe setzt oder ihn seiner Familie zur Alimentierung überlässt. Die Unterwerfung neuer spanischer Industriearbeiter unter ganz neue Leistungsstandards hat der Staat mit einem Kündigungsschutz abgesichert. Der griechische Staat hat Kleinstgewerbetreibenden in bestimmten Branchen ein Stück weit ihr Einkommen garantiert. Lauter Fälle dafür, dass eine politische Gewalt angesichts des ökonomischen Umsturzes, den sie Land und Leute aussetzt, den Gesichtspunkt kennt und beherzigt, dass dadurch wirklich oder potenziell überflüssig gemachte Masse nicht gleich und unmittelbar als Quelle des Wachstums ruiniert werden. Und übrigens auch nicht unmittelbar als Instrument des Kapitals zum Lohndrücken für die anderen zum Einsatz kommen, wie das halt bei der Absenkung von Sozialleistungen immer der Fall ist. Die Staaten haben also gar nichts unterlassen bei der Pflege einer tauglichen Arbeiterklasse, sondern sie haben im Gegenteil, wenn man so will, überhaupt überhaupt erstmalig richtig den Gesichtspunkt ins Spiel gebracht für sich, dass wenn man einen Standort umorganisiert und ihn zum Mittel des nationalen Wachstums machen muss, man dann auch als Staat was dafür tun muss, dass die Leute, die da arbeiten sollen, das auch können und wollen. Und es ist ja auch gar nicht so, dass das Kapital dieser neuen Geschäftssphäre nichts genützt hätte, als Absatzmarkt, als Anlagesphäre. Die Staaten haben da ja auch gar keine überflüssigen und unnützen Ausgaben getätigt. Alles, was da zustande gekommen ist, hat nur bloß einfach nicht gereicht, um die Schulden zu rechtfertigen, die diese Staaten dafür aufgenommen haben. Jetzt begutachten Sie das Ergebnis und beurteilen die gleichen Maßnahmen, die Sie vor 10 Jahren als Hebel für ein Angebot ans Kapital benutzt haben, als Hindernisse fürs erfolgreiche Geschäft. Und das ist immerhin ziemlich aufschlussreich. Weil das, was Sie sich im Ernst vorwerfen, ist ja gar nichts anderes als, Sie haben allen Ernstes, die Staaten meine ich jetzt, noch den Gesichtspunkt am Lohn gelten lassen, dass der auch für den Lebensunterhalt der Leute irgendwie noch taugen soll. Das, was der Marx mal das historisch-moralische Element am Lohn genannt hat, womit er eben dies gemeint hat, die Abteilung Lohn, die den Menschen überhaupt zu einem freien Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt macht und nicht zu einer bloß abhängigen Gefolgschaft einer Kapitalkalkulation. Das wird jetzt zum großen Fehler und zur Wachstumsbremse erklärt. Und das stellt 2 Sachen klar. Erstens, welchen Maßstab der Lohn zu gehorchen hat. Der hat sich nämlich an seiner Funktion für rentable Arbeit zu bewähren und sonst nichts. Und zugleich auch, was der Maßstab sozialstaatlicher Zahlungen ist. Der trägt nämlich entweder dazu bei, die Arbeiterklasse in ihrem Dienst fürs Kapital zu pflegen und zu unterstützen. Alles, was darüber hinaus gezahlt wird, ist von Übel und schädigt die Funktion, die die Arbeit fürs Kapital erfüllen soll. Was lernen wir daraus? Dritter Punkt.
Also mir ist noch nicht ganz klar, was da als Krisenbewältigung da läuft. Im Staat selber, das, was Sie in früheren Zeiten als Mittel des nationalen Kapitalwachstums gepflegt haben, jetzt als Hindernis des Geschäfts da handhaben. Wie das im Verhältnis steht zu dieser Ideologie, dann Ausgangspunkt, dass der Lebensunterhalt der Leute der Grund der Krisen war. Ja.
Streng genommen sagen Sie gar nicht, dass der Lebensunterhalt der Leute der Grund der Krise ist. Sondern Sie sagen, Sie bilanzieren einen Misserfolg für sich, also die Staaten meine ich jetzt. Und dieser Misserfolg stellt sich für Sie dar als ein Missverhältnis zwischen dem, was es Sie als Staat gekostet hat, an Kreditaufnahme, um Ihren nationalen Standort für die Benutzung fürs Kapital, für das dann grenzüberschreitend tätig werdende Kapital herzurichten und dem, was an Erträgen unterm Strich bei Ihnen an Steuern und Einnahmen aufgelaufen ist, aus denen Sie diese Schulden bedienen müssen. Und dann stellen Sie sich die Frage, wo kommt dieses Missverhältnis her? Und diese Frage, wo kommt dieses Missverhältnis her? Wie können wir dieses Missverhältnis korrigieren? Die lässt gar nicht ab von dem Standpunkt, dazu ist der Haushalt doch da. Dafür werden die Staatseinnahmen doch kassiert und die Staatsausgaben getätigt, um diese Funktionalität aller ökonomischen Aktivitäten auf dem Territorium für aus Geldanlage mehr Geld zu machen, herzurichten. Und insofern kommt Ihnen die Klasse, deren Lohn das Mittel von Wachstum ist, unter als eine, die noch zu wenig ihren Unterhalt allein diesem Gesichtspunkt verdankt. Zu der Diagnose kommen Sie aber deswegen, weil Sie ihn sowieso noch nie anders betrachtet haben. Aber das hat er ja gerade, das ist ja gerade nicht passiert. Oder zumindest nicht in dem Ausmaß, passiert ist es ja schon, das ist ja gar nicht so. Es ist nicht in dem Ausmaße, dass beim griechischen Staat die entsprechenden Einkünfte gelandet werden. Das kommt ganz grundsätzlich, wenn mir das weiterhilft, kommt es aus der Betrachtung der Krise als Beweis für, bei uns im Land hat zu wenig Wachstum stattgefunden. Und aus dem nationalen Konkurrenzstandpunkt, den ich am Anfang versucht habe zu charakterisieren, den nationalen Konkurrenzstandpunkt, der damit eingenommen wird, dass eine Staatsgewalt ihr Territorium und man mag es auch aus was weiß ich, 3000 Inseln bestehen, unter dem Gesichtspunkt begutachtet, was haben wir denn da anzubieten? Und das, wofür sie was anzubieten haben wollen, sind die Berechnungen von Geldbesitzern, die sagen, da gehe ich hin mit meiner Produktion oder dann benutze ich die es gibt und module sie so um, dass aus dem Geld, was ich als Vorschuss da reinstecke, ein Überschuss rauskommt. Also, ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber... Wenn du es objektiv betrachtest, musst du sagen, es ist ja sowieso ein Quatsch zu sagen, der Staat hat da irgendwas verkehrt gemacht. Er hat die in der Konkurrenz verloren. Du kannst auch sagen, was soll denn rauskommen, wenn eine Kapitalwucht drunter mit Deutschland, dann auf das Argument komme ich jetzt dann gleich noch einmal, aber wenn eine Kapitalwucht drunter mit Deutschland konkurriert, mit einem Land wie Griechenland, und da der Maßstab angelegt wird, wer kann mit am billigsten produzieren und damit am meisten Gewinn machen. Eine Wirkung ist ja allen bekannt. Eine der Erfolgsstories des Euro ist das Vollstellen ganz Griechenlands mit französischen und deutschen Supermarktketten. Das hat die griechische Landwirtschaft nicht ausgehalten. So, dann steht dieser Staat, der jetzt sich doch gerade aufmacht, einen Kapitalstandort zu werben, nicht auf den Standpunkt. Na gut, dann, wenn das Kapital mit denen nichts anfangen will, dann sind die halt über, dann lasse ich die halt vergammeln. Für den ist doch die nationale Arbeiterklasse eine Ressource. Also will er auch, dass sie als solche funktioniert. Und die zum Funktionieren zu bringen, von diesem Standpunkt aus, kostet den Staat halt was. Ist ja schon schlimm genug, dass der Lebenshalt der Leute im Staat als Aufwand daherkommt. Aber es ist ja ein Aufwand für was. Wenn das für sich nicht einstellt, wird gesagt, da war der Aufwand zu viel. Erstens war er zu viel und zweitens hat er in Wahrheit verhindert, dass der Lohn die Funktion erfüllen soll, für die er doch überhaupt nur gezahlt werden dürfte. Und was ich zeigen wollte, ist, dass das Staaten zu der Diagnose kommen. Ich komme ja gleich noch zum letzten Punkt zu dem, wie hat sich denn das in Deutschland abgespielt und was ist denn der Unterschied von hier und dort? Es gibt nämlich einen. Dass eine Staatsgewalt, die so auf ihre Arbeitsmärkte und die Löhne ihrer Insassen losgeht, auf die politischen Bestandteile, also die politischen Definitionsbedingungen des Lohns, die muss den Standpunkt, den sie vorher im Boom hatte, gar nicht groß ändern. Die muss gar nicht groß einen Standpunktwechsel vornehmen. So stellt sich das den Leuten selber ja oft dar, wenn sie sagen, sachlich ist es ja auch erstmal vom Phänomen her korrekt, da räumt der Staat was ab, was er vorher gemacht hat. Was ich sagen wollte, ist, das, was der vorher gemacht hat, das hat sich keinem anderen Gesichtspunkt, keiner anderen Berechnung verdammt. Das ist immer so, dass eine politische Gewalt, die sich zum Zweck setzt, sie will von der Vermehrung von Gelderträgen leben, es damit zu tun bekommt, sei es wegen der Aufstände, die die betroffenen Massen dagegen machen, oder sei es wegen der Schädigung durch die Verwendung im Arbeitsprozess selber. Die kommt gar nicht umhin, sich zu dem Standpunkt durchzuringen, dann muss ich auch was dafür tun, dass die Klasse, die da die Arbeit machen soll, dass die trotz, muss man ja richtig sagen, der Art und Weise, wie das Kapital mit denen umspringt, eine funktionsfähige Größe meiner Nation bleibt. Das ist ja schon der Wahnsinn in dem ganzen Ausgangspunkt der Betreuung, wie sie überhaupt stattfindet. Und im Grunde wird den Staaten jetzt vorgeworfen, werfen sie sich selber vor, dass sie überhaupt noch den Gesichtspunkt bei sich haben gelten lassen, das muss man erstmal herkriegen, dass die Leute als benutzbare Massen funktionieren und nicht bloß in der Gegend rumgammeln, wenn die Fischereiindustrie an der spanischen Küste zumacht.
Das liegt daran, weil sie vom Standpunkt des, sie machen das doch dafür, dass die Leute gebraucht werden vom Kapital, Wachstum produzieren und dann hat der Staat darin seine Finanzquelle. Dass sie von diesem Standpunkt aus ihre Aufwendung für die Brauchbarkeit der Leute rückblickend kritisieren, weil sich das Gebrauchen der Leute nach seiner Rechnung nicht genug eingestellt hat. Und so, in dieser rückblickenden Kritik sagen die selber, was das wirkliche Kriterium ihrer Sozialzuwendungen für die Leute war. Nicht das, damit die was haben, sondern dafür, dass aus ihnen was zu machen geht in Sachen Kapitalverwertung, Wachstum, Kreditwürdigkeit der Nation. Das sagen die einem jetzt hinterher. Das hat auch der Schröder damals bei Hartz IV gesagt. Wenn es dafür nicht taugt, war es ja nur konsumtive Ausgabe, dafür, dass davon Leute irgendwie überleben können. Das ist da die Kritik. Die Kritik schlägt dann gleich um in ein Instrument. Das ist das dritte Kapitel sozusagen. Die schlägt dann gleich um in ein Instrument. Warum werden sie denn nicht gebraucht, die Leute doch, die fürs gebraucht werden, da sind? Jetzt erinnere man sich. Oder liest die Zeitung, wie sie es heute sagen. Man erinnere sich an Schröder oder lese die Zeitung, wie sie es heute sagen. Warum werden sie nicht gebraucht? Weil sie zu teuer sind. Weil sie Alternativen zum Gebrauchtwerden haben. Eine soziale Hängematte. Hätten sie die nicht, müssten sie ja. Niedriglohnsektor her. Ja, also das ist der Umschlag der Selbstkritik. Die Aufwendungen für Brauchbarkeit hätten nicht zum Gebrauchen geführt, in Patentrezepte, das Gebrauchtwerden der Leute herbeihebeln zu wollen mit Staatsgewalt.
Ja, und dann eben auch gar nicht nur mit Kürzung von Staatsausgaben oder staatlichen Regelungen von Konkurrenz, sondern auch mit dem direkten Eingriff in die Lohnabteilung. Ja. Also das ist ja, da ist es ja gar nicht mehr direkt, dass der Staat sich darüber weniger Schulden anlacht oder sowas. Dann ist es wirklich nur, ich gebrauche meine Gewalt, um meine Leute billiger zu machen, damit irgendwann wieder Wachstum rauskommt. Von dem, natürlich geht die Kalkulation letztlich über den Haushalt.
Und das sind ja alles Übergänge, die sogar als Übergänge kennen. Senkt die Aufwendung für soziale Sicherheit im Arbeitslosenfall? Hast du die Lohngrenze nach unten verschoben? Nehme jede Arbeit an. Immer noch besser als gar keine Sozialhilfe zu kriegen. Das ist nicht nur so, sondern das wissen die und das wollen sie so herstellen. Lohnsenkung mittels Sozialstaat ist da das Patentrezept. Dann schließt deine Maßnahme gleich an. Man kann ja auch direkt in die Löhne eingreifen.
Jetzt, ich hätte, bevor du zu deinem dritten Teil kommst, das hinterher hinpasst, noch einen Diskussionsbedarf. Weil es ist ja jetzt so, in Griechenland zum Beispiel gibt es eine mächtige Partei, also die jetzt vielleicht bei der nächsten Wahl sogar die Mehrheit kriegt, die einen Teil dieser Sachen anders sieht. Du hast jetzt gesagt, das, was die machen, ist nicht, also als Ausgangspunkt deiner Kritik an den DGB, das ist nicht falsche Politik, sondern die hat System. Die muss im Prinzip so gehen, weil ein Staat der Kapitalismus Wie passt da rein, dass jetzt dass es da drin dann wieder Unterschiede gibt, wie Syriza, die sagt, ein paar dieser Sachen sind ein Verbrechen an der Nation.